So, hallo und herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar. Auch hier haben wir 3 Wochen Pause hinter uns. Ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern, was wir das letzte Mal gemacht haben. Weiß jemand, wo wir stehen geblieben waren? Dankeschön. Dann stehen geblieben auf Offenbarung 12, Vers 8. Wir begrüßen natürlich auch die Live-Zugeschalteten auf joelmediatv.de und diejenigen, die das später dann auch im Video anschauen werden, runtergeladen oder auch auf der Seite. Und wir wollen jetzt mit einem Gebet beginnen. Und dann werden wir uns mit Offenbarung 12, Vers 9 heute ausführlich beschäftigen, dadurch einer zu niederzuknien, wenn ihr möchtet, natürlich auch vor dem Rechner. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt das Privileg haben, dein Wort zu studieren. Und ein Kapitel, das es wirklich in sich hat und das von so überwältigender Wichtigkeit für uns ist. So bitten wir dich jetzt um deine Gnade, um dein Heiligen Geist, dass wir verstehen, wie du es gemeint hast und wie es für uns praktisch im Alltag anzuwenden ist. Führe du uns, halte du alle Störende fern und schenk du uns die Erkenntnis, die wir brauchen, um siegreich leben zu können. Amen. Offenbarung 12, Vers 9. Wir haben gesagt, in Offenbarung 12, ab Vers 7, da wird nochmal ausführlicher darauf eingegangen, auf diese Prinzipien des großen Kampfes. Und wir lesen in Offenbarung 12, Vers 9 folgendes. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Wir hatten ja gesehen, um den zeitlichen Kontext zu bekommen, in Vers 7 war da was entstanden. In Vers 7. Da war ein Kampf im Himmel entstanden. Als Folge dessen, weil Christus, Michael, mit seinen Engeln gewonnen hat, war die Stätte des Teufels nicht mehr gefunden worden im Himmel. Ja, das heißt, sie wurden aus dem Himmel hinausgeworfen. Und jetzt wird deutlich, wohin sie geworfen worden sind. Sie wurden wohin geworfen? Auf die Erde. Und Vers 9 ist vielleicht der wichtigste Vers überhaupt, denn er identifiziert den Drachen. Sonst geht es ja in der Offenbarung 12 immer um den Drachen. Und hier haben wir die Identifikation. Und deswegen, glaube ich, tun wir gut daran, wenn wir uns kurz ein bisschen mit der Identität, mit dem Namen des Drachen beschäftigen. Ich glaube, wir alle haben schon etwas über Satan gehört und über den Teufel. Wir wollen uns heute kurz fragen, warum er so heißt. Fangen wir mal an, mit welchem Wort wollen wir anfangen? Mit dem Wort Teufel. Es heißt ja, die große Schlange, die alte Schlange, also es sind 3, 4 Dinge, die gemeint sind. Der Drache, die Schlange, die alte Schlange, genau, und der Teufel und Satan genannt wird. Jetzt, was steht hinter Drache? Welche Idee? Wir haben das ein bisschen schon angeschaut. Warum wird der Drache als Symbol verwendet für ihn?
Ein furchtbares
Tier. Es ist furchtbar, ich weiß, es ist schrecklich, es ist gefährlich. Nicht wahr? Kaum ein anderes Tier ist so furchteinflößend sozusagen. Ja? Jetzt alte Schlange. Mit Drachen haben wir schon ein bisschen ausführlich gesprochen, aber alte Schlange. Woran erinnert euch das, alte Schlange? Genau, das ist der Vers, der ganz deutlich macht, dass, welches Kapitel ist das? 1. Mose? Genau, 3, Vers 1 folgenden, ja. 1. Mose 3, die alte Schlange. Aber das sind beides Symbole, nicht wahr? Drache und Schlange sind Symbole. Jetzt mit den anderen beiden Worten kommen wir zum eigentlichen Kern der Sache, zum eigentlichen Kern der Person. Drache und Schlange sind Symbole, die sein Wesen beschreiben, aber dann heißt es, dass Teufel und Satan seine Namen sind. Könnt ihr das sehen? Der genannt wird Teufel und der Satan. Fangen wir mal an mit dem Wort Teufel. Was heißt Teufel? Hat jemand eine Idee? Widersacher Gottes? Durcheinanderbringer, sagt jemand. Ja, wir schauen uns erst einmal genau das griechische Wort an. Das ist Diabolos. Und das ist sozusagen abgeleitet von dem Verb Diaballo. Kann man sich gut merken. Dia heißt durcheinander und Ballo werfen. Also es gibt natürlich noch ein weiteres Spektrum, aber das sind sozusagen einige der Bedeutungen, die es hat. Kann man sich gut merken mit dem Ballo, nicht wahr? Werfen. Durcheinander werfen. Etwas, was ordentlich war, sozusagen gerät durcheinander. Aber das Wort, das ist sozusagen die Wurzel, von der es kommt, durcheinander werfen, ist Diaballo. Aber Diabolos, Entschuldigung, es hätte ein L sein sollen, nicht zwei. Sonst ruft jemand an und sagt, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Diabolos hat interessante Bedeutung. Es kommt nämlich ein paar Mal in der Bibel vor, ohne dass damit der Satan gemeint ist. Und diese Stellen wollen wir uns mal angucken, dann kriegen wir eine bessere Idee darüber. Die erste Stelle ist 2. Timotheus 3 und dort Vers 3. In allermeisten Stellen meint es natürlich den Satan als Person, aber es gibt auch ein paar Stellen, wo es sozusagen anders gebraucht wird. 2. Timotheus 3, Vers 3. Dort lesen wir: Lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind. Da geht es, wenn wir Vers 1 lesen, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden und dann wird beschrieben, wie die Menschen sein werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, unüberheblich, Lästerer den Eltern, ungehorsam und so weiter. Wir kennen diese Liste. Eine ziemlich präzise Beschreibung unserer Gesellschaft. Nicht wahr? Welches Wort in Vers 3 ist wohl Diabolos? Genau, verleumderisch. Das Wort verleumderisch, was da steht im Griechischen, ist Diabolos. Sie werden sozusagen Teufel sein. Ja? Das ist, was da steht, verleumderisch. Jetzt, was heißt verleumderisch? Schauen wir jetzt noch einen Vers an, der das deutlich macht. Wenn ihr in Timotheus bleibt, aber geht zu 1. Timotheus. 1. Timotheus 3, Vers 11. 1. Timotheus 3, Vers 11. Das heißt es: Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Da heißt es also auch, die Frauen sollen keine Teufel sein. Die Frauen sollen keine Diabolos sein. Steht da in der Bibel, ja? Wieder die gleiche Idee, verleumderisch. Und noch ein Vers, das ist der dritte im Bunde, Titus, gleich danach, Titus 2 und dort Vers 3. Und da geht es interessanterweise wieder um die Frauen. Jetzt, was bedeutet, möchte ich nicht sagen, aber Titus 2, Vers 3 sagt, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lernen. Das heißt, jedes Mal, hat jemand von euch eine andere Versetzung, wo das nicht verleumderisch heißt, sondern ähnlich? Steht auch verleumderisch, ja? Das ist eigentlich auch die beste Übersetzung. Diabolos heißt wörtlich Verleumder. Und ja, Durcheinanderbringer ist die Übersetzung der Wurzel, von der es kommt. Aber es ist eigentlich präzise, das heißt Verleumder. Jetzt, was hat verleumd mit Durcheinanderbringen zu tun? Warum haben die Griechen die beiden Worte miteinander verknüpft?
Ja, weil es auch Verwirrung stiftet, wenn man jemanden verleumdet.
Es stiftet Verwirrung, nicht wahr? Ich behaupte etwas über jemand anders. Und dadurch werden andere Menschen verwirrt, weil das, was sie jetzt vermeintlich wissen, was sie sehen, nicht wahr? Das passt nicht. Der Ruf eines anderen Menschen wird durcheinander gebracht. Und das ist der Grund, warum der ehemalige Engel am Thron Gottes, Luzifer, so genannt worden ist. Er hat etwas durcheinander gebracht. Jetzt, was hat er durcheinander gebracht? Hat Gottes Ordnung durcheinander gebracht? Die Wahrheit durcheinander gebracht, das stimmt. Jetzt versuch doch mal, diesen Punkt verleumden damit einzubeziehen.
Er hat Gott ein schlechtes Licht gerückt.
Genau, er hat. Der Durcheinanderbringen kann sich auch auf Stühle beziehen. Oder auf Theorien. Aber Verleumdung bezieht sich auf eine Person. Ich kann diese Stühle hier durcheinanderbringen, ich kann aber diese Stühle nicht verleumden. Ja? Aber ich kann dich verleumden oder jemand anders verleumden und dadurch auch etwas durcheinanderbringen. Der Punkt ist also nicht nur, dass er einfach die Wahrheit durcheinander gebracht hat, das stimmt auch, das ist eine der Folgen. Er hat etwas Falsches, er hat Gott verleumdet. Etwas Falsches über Gott gesagt. Dadurch ist er zu dem geworden, der geworden ist. Und dadurch ist natürlich auch die Wahrheit verfälscht worden, weil Gott die Wahrheit ist. Du kannst etwas Falsches über Gott sagen und dann bei der Wahrheit bleiben. Das ist unmöglich. Das heißt mit anderen Worten, jedes Mal, wenn der Charakter Gottes falsch dargestellt wird, dann ist eigentlich, passiert eigentlich das hier. Dann ist es im wahrsten Sinne des Wortes Teufelswerk. Wenn der Charakter Gottes falsch, jetzt, was für falsche Vorstellungen über den Charakter Gottes haben die Menschen?
Was ist ein Richter, ein strafender Gott?
Also, dass er ein Richter ist, das stimmt ja nicht, wa?
Ja, aber er ist auch ein strafender Gott, aber er ist ja nicht nur ein strafender Gott.
Okay, manche Leute haben die Vorstellung, er ist nur ein strafender Gott. Wir waren vor kurzem, war ich mit einer Gruppe auf Missionsschulung. Das war sehr, sehr interessant. Und da sind einige Gruppen auch von Haus zu Haus gegangen. Sie haben eine Person getroffen, die auch einer christlichen Gruppierung angehört. Und sie distanzieren sich von allen anderen Kirchen. Und sie sind der Meinung, dass man lehren muss, dass Gott nur strafend ist und dass da keine Liebe ist. Tatsächlich. Ich habe auch meine Ohren gejuckt. Ich habe das vielleicht falsch rum verstanden. Das ist vielleicht genau andersrum. Nein, sie glauben, dass Gott nur ein strafender Gott ist und dass die Christen jetzt für die Sünden Israels büßen müssen. So sagen wir, wenn man lange genug gebüßt hat, kommt man in den Himmel. Und wenn man über die Liebe Gottes redet, dann verführt man die Menschen. Und das ist, wie wohlmeinend der Mensch vielleicht auch sein mag und aufrichtig, natürlich im wahrsten des Wortes Diabolos, Verleumdung. Ja? Kennt ihr noch eine Verleumdung über Gott? Ein Diktator, nicht wahr? Der uns zwingt, Dinge zu tun, nicht wahr, die einfach willkürlich aus der Luft gegriffen sind. Ja, was kennt ihr noch für Verleumdungen? Ja?
Die Frage des Leides wird Gott zugeschoben.
Genau, die Frage des Leides wird ihm zugeschoben, nicht wahr? Er ist dafür verantwortlich. Oder wenn ich einen Fehler mache und Konsequenzen zu tragen habe, schaue ich auf ihn, nicht wahr? Verleumdung. Und wir sehen auch übrigens, wer hat das als erstes gemacht, dass er Gott die Schuld zugeschoben hat? Okay, auf der Erde, hier auf der Erde. Ja, der Erste, der gesagt hat. Adam, nicht wahr? Die Frau, die... Hier sehen wir also, wie das Eingehen auf Satans Verführung führt dazu, wie sozusagen wir selbst so ein bisschen diabolische Gedanken haben. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja? Genau, was gibt es noch für Misskonzeptionen über den Charakter Gottes? Ihr habt jetzt einige das Extrem genannt, ja? Okay, ja. Es gibt dieses Bild von Gott, dass er uns so einengt, nicht wahr? Dass er uns alles verbietet, dass er uns die Freude am Leben nehmen will, nicht wahr? Aber dann gibt es auch das Bild von Gott, dass er halt, naja, irgendwie gar nicht richtig durchgreifen kann, dass er irgendwie alle liebt und am Ende werden sie alle irgendwie zu ihm kommen und er kann, nicht wahr? Er macht keinen großen Unterschied zwischen gerecht und ungerecht. Das ist auch eine Verleumdung Gottes. Dann gibt es dieses Bild, an das Miller geglaubt hat, bevor er sich 1816 bekehrt hat. Gott hat die Welt geschaffen, aber seitdem kümmert sich um andere Sachen, ja? Und die Welt nicht mehr. Das ist auch eine Verleumdung Gottes. Vielleicht gibt es da irgendein Prinzip, aber es ist nicht persönlich. Oder was auch immer. All diese Dinge sind Verleumdung Gottes. Und alle haben ihren Ursprung hier. Bei ihm. Egal, ob sie jetzt christlich daherkommen oder nicht. Das heißt, wenn wir dem Teufel wirklich widerstehen wollen, müssen wir vor allem eine Sache wirklich gut kennen. Das ist das Wesen und der Charakter Gottes. Seine Liebe. Sein Wesen, seine Geduld, seine Langmut, seine Gnade, seine Güte, seine Barmherzigkeit, das, was er in 2. Mose 33 sagt. Je besser wir das verstehen, desto klarer werden wir auch die Machenschaften des Satans erkennen, weil wir dann immer den Kontrast sehen. Genau. Genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du sagst. Ein wahres Bild vom Charakter Gottes zeigt seine unendliche Liebe und Güte, die über seine Gerechtigkeit nicht aufhebt, sondern, wie die Bibel sagt, Gnade und Gerechtigkeit haben einander geküsst, nicht wahr? Sie sind einander begegnet in Christus. Ganz genau. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich Satan. Was heißt Satan übersetzt? Weiß das jemand? Genau, es ist im Hebräischen eigentlich genau das gleiche, Satan. Im Griechischen heißt es Satanas, aber im Hebräischen auch Satan. Unruhestifter, ja, so ähnlich, so ähnlich. Widersacher, ja, ziemlich präzise. Und auch hier wollen wir uns zunächst einmal ein paar Stellen angucken, wo auch das Wort Satan vorkommt, aber nicht der Satan gemeint ist, okay? So wie wir es gerade mit Diabolos gemacht haben. Schaut mal eine ganz interessante Stelle an, da würde man nie vermuten, dass da das Wort Satan steht. In 4. Mose 22. 4. Mose 22 und dort Vers 22. 4. Mose 22. Worum geht es in 4. Mose 22? Um den Bileam, der gerufen wird von den Moabitern, komm und verfluche das Volk Israel. Ja? Und ihr wisst, der Bileam, der will gerne, weil er möchte das Geld haben, aber irgendwie weiß das nicht richtig und dann, nicht wahr? Irgendwie macht er dann so einen Deal und irgendwie, naja, bis Gott irgendwie sagt, dann geh doch. Aber es ist nicht richtig, dass du gehst. Und jetzt schaut mal, was hier passiert in Vers 22. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er ging, und der Engel des Herrn trat ihm als was? Widersacher in den Weg. Da steht im Hebräischen, er trat ihm als Satan in den Weg. Um ihm zu widerstehen, als Widersacher oder Widersteher. Ja? Jetzt, wir wissen, der Engel des Herrn ist nicht der Satan. Ja? Aber es heißt hier, er stand ihm als ein Satan im Weg. Mit anderen Worten, der sozusagen ihn hindert. Ja? Die Idee ist, du kommst hier nicht weiter. Ich blockiere das. In dem Fall als gute Sache. Ja? Das Wort kann also auch von der Person losgelöst sein, in einem positiven Sinn. Und dann springen wir runter zu Vers 32. Vers 32, da heißt es, und der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum hast du deine Eselin nur dreimal geschlagen? Siehe, ich bin aufgegangen, um dir zu widerstehen. Hier steht das gleiche Wort. Um dir zu satanieren sozusagen. Ja? Weil dein Weg von mir ins Verderben führt. Das heißt mit anderen Worten, Satan, die Idee von Satan ist, da ist man auf dem Weg und irgendjemand stellt sich einem in den Weg und will einem hindern, daran weiterzugehen. Jetzt. Schauen wir noch eine Stelle an. In 2. Samuel 19, Vers 22. Vers 23. 2. Samuel 19, Vers 23. Da heißt es, 2. Samuel 19, Vers 23, David aber sprach, was habe ich mit euch zu tun, ihr Söhne der Zeruja, die ihr mir heute zum was? Zum
Satan.
Zum Satan, ja, genau. Zum Widersacher werden wollt. Sollte heute jemand in Israel getötet werden, weiß ich denn nicht, dass ich heute König über Israel geworden bin. Und wieder ist diese Idee vom Widersacher, nicht wahr? Und das waren sogar Menschen, die ihm relativ nahe standen. Er sagt, was habe ich mit euch zu tun? Wenn ihr so denkt, haben wir nichts gemeinsam. Ja? Sie hatten eine unterschiedliche Motivation. David wollte diesen Sünder begnadigen. Und diese Sünde der Zürcher sagt, nein, mach ihn nieder. Ja? Was habe ich mit euch zu tun? Ihr denkt anders als ich. Ja? Anders denken, eine andere Gesinnung haben sozusagen, steckt dahinter. Noch ein Abschnitt und dann haben wir es. In 1. Könige 11. 1. Könige 11 und dort Vers 14. Und das ist vielleicht ein bisschen einfacher oder selbstverständlicher. 1. Könige 11, Vers 14, da heißt es, und der Herr erweckte dem Salomo einen Widersacher, einen Satan, heißt es im Hebräischen, Hadad, den Edomiter, der stammt aus dem Königsgeschlecht von Edom. Oder in Vers 23, da heißt es, und Gott erweckte ihm noch einen Widersacher, Satan, Rezon, den Sohn Eljadas. Und in Vers 25, und er wurde zu einem Widersacher, Satan Israel, solange Salomo lebte. Also hier ist man jetzt einfach politischen Feind, ja? Hier ein Gegner. Während bei Teufel die Idee von Verleumden, etwas Falsches über jemanden sagen, ist bei Satan die Idee von Widersacher, Widerstand leisten. Es kann auch bedeuten Anklage oder Attacke. Ja, wenn du also etwas verhindern willst, soll etwas verhindert werden sozusagen, ja, weil ein dagegen. Und diese beiden Elemente beschreiben natürlich sehr präzise das Wesen Satans. Er ist nicht nur derjenige, der etwas Falsches über Gottes Charakter sagt, er ist auch jemand, der einen Widerstand bildet gegen den Weg Gottes. Wir müssen jetzt verstehen, was Satan in unserem Leben bewirken möchte. Er möchte uns auf unserem Weg zu Gott behindern, anklagen, attackieren, Widerstand leisten, sodass wir nicht weiterkommen können, sozusagen. Es ist wie so ein Bollwerk, so, das sich manchmal aufbaut. Und das ist das, was er schon immer gewesen ist und immer ist. Jetzt schauen wir zurück in Offenbarung 12. Offenbarung 12 und Vers 9 hatten wir gesagt, so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange genannt, der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Jetzt, das ist ein so wichtiges Thema, das wir jetzt am Ende noch kurz anschneiden wollen. Die Bibel sagt, dass Satan wie viele Menschen verführt hat? Den ganzen Erdkreis. Er hat nicht nur Adam verführt und damit sein Ziel erreicht, sondern er verführt den ganzen Erdkreis. Und das Thema der satanischen Verführung ist ein wichtiges Thema. Ich möchte mit euch einfach ein paar Bibelstellen jetzt noch besprechen, die uns einige Aspekte verdeutlichen über die Verführung, wie Satan arbeitet. Okay? Denn wenn er mit solch einer Erfolg arbeitet, müssen wir wissen, dass er ein Meister seines Fachs ist. Ja, er ist kein Anfänger dieser Sache. Zunächst mal ein Vers, der uns direkt aufrütteln sollte. Ganz bekannt, Matthäus 24, Vers 24. Matthäus 24, Vers 24. Kennt ihr bestimmt, oder? Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, was sind die nächsten beiden Worte? Wenn möglich. Versteht ihr es euch auch? Wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Frage, wer sind die Auserwählten? Alle die, die Gottes Gnade und Gebot angenommen haben, nicht wahr? Die die Auserwählung festgemacht haben, nach 2. Petrus 1. Und dann steht, er möchte die Auserwählten verführen und es steht, er macht es, wenn möglich. Was sagt euch das?
Ja, es ist möglich, aber es ist nicht zwingend.
Ganz genau. Manchmal hat man früher die Idee gehabt, naja, das ist so nach dem Motto, er würde es gern machen, wenn es denn möglich wäre. Nach dem Motto, das ist wie so eine Käseglocke über den Auserwählten. Er kommt nicht ran, er würde gern, wenn es möglich wäre, aber es geht ja nicht. Aber im Griechischen meint es genau das, was du gemeint hast. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, tut es. Jetzt, wer schafft die Gelegenheit für ihn?
Wir selbst.
Gott macht es nicht möglich. Versteht ihr, ich meine, solange wir bei Gott sind, sind wir sicher. Aber wir können es sozusagen möglich machen, uns verführen zu lassen. Und er wird sie verführen, wenn möglich. Wird aber irgendjemand eine Ausnahme machen und sagen, der ist mir nicht so wichtig?
Nee.
Okay, meint es also dich? Es meint dich. Wenn möglich, will er dich verführen. Und wir wissen, der Teufel ist ein Menschenmörder, er möchte deinen Tod. Ja.
Das heißt ja im Petrusbrief irgendwo, er streift umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingt.
Ganz genau, 1. Petrus 5, Vers 8, nicht wahr? Er streift umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ganz genau. Schauen wir mit mir in Römer 16, Vers 18. Römer 16, Vers 18. Was heißt es dort? Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch, und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Hier steht etwas Entscheidendes, ihr Lieben. Wodurch werden wir verführt, wenn wir verführt werden? Süße Worte, wohlklingende Worte, schöne Reden. Wäre es nicht viel besser, nicht viel leichter, wenn wir durch hässliche Reden verführt werden würden? Wäre es doch einfacher, denen zu widerstehen, oder? Wie verführt man zum Ehebruch? Durch Anschreien oder durch schöne Worte? Durch liebliche Worte. Wie verführt man einen Prediger? Was muss man mit einem Prediger machen, damit er fällt? Was für eine tolle Predigt. Was für eine tolle Predigt. Oh, wie du predigen kannst. Das und jetzt. Das sind schöne Worte. Worte, die so angenehm sind, dass wir uns gar nicht glauben können, dass sie uns etwas anhaben können. Nicht wahr? Und der Satan weiß, dass er nutzt genau das. Und deswegen ist es eine wichtige Sache. Denn schöne Worte, die uns angenehm sind, die tun wir von alleine nicht zurückweisen. Und das müssen wir wissen, dass der Satan einen Weg wählt, der unserem Ich eigentlich ganz gut gefällt. Er weiß ja ganz genau, wo wir angreifbar sind. Er weiß ganz genau, wonach wir uns manchmal so sehen. Und wenn uns das gibt, weiß er, dass wir die Tür manchmal weiter aufmachen, als es gut wäre. Wir sollten mich gar nicht aufmachen. Verführung durch schöne Worte. Jetzt kann man sich überlegen, wo in meinem Leben, wo in deinem Leben stehst du in der Gefahr, stehen wir in der Gefahr, dass wir, weil jemand so toll mit uns redet, ich war so schöne Worte macht, gute Worte macht, uns gut zuredet, nett zu uns ist, uns verführt, in die falsche Richtung führt. Das kann alles Mögliche sein, nicht wahr? Das hat ein weites Spektrum. Aber Verführung kommt niemals unansehnlich. Verführung kommt niemals unangenehm. Wisst ihr, dass Ellen White schreibt, dass als Eva dort an dem Baum stand, wisst ihr, was die Schlange erst gesagt hat? Sie hat gesagt, oh, wie schön sie doch ist. Und sie hat sie gelobt für ihr Aussehen und ihre hat Komplimente gemacht. Ja, und da war sie schon, sie war ein bisschen sympathisch mit der Schlange, nicht? Ja? Der Satan weiß es ganz genau. Und er weiß es in unserem. Und wenn wir darauf aus sind, gelobt zu werden, wenn wir da aus sind, Komplimente. Nun, versteht mich nicht falsch. Jeder Mensch hat einen Wert und es ist auch wichtig, dass wir uns dieses Wertes bewusst sind. Ja? Es gibt nichts zu sagen gegen ein gesundes christliches Selbstwertgefühl, dass ich weiß, Gott liebt mich. Ja? Es gibt schöne Worte, die sind nicht verführerisch. Welche schönen Worte sind das? Welche süßen Worte sind nicht verführerisch? Die Worte Jesu, nicht wahr? Die Worte der Bibel. Wir haben jetzt sehr lang und breit studiert, dass die Worte der Bibel auch eine Liebeserklärung sind. Das sind heilsame Worte. Da können wir so viel davon nehmen, wie nur möglich, nicht wahr? Weil wir wissen, sie werden uns nicht verführen, sie werden uns zum Heil bringen. Also wenn ihr mal wieder die Sehnsucht habt, dass jemand euch was Liebes sagen möchte oder was Gutes sagen möchte, lest doch mal in der Bibel. Da gibt es genügend von solchen Verheißungen. Gut, gehen wir einen Schritt weiter. In 2. Korinther 11 und dort Vers 3. 2. Korinther 11 und dort Vers 3. Paulus schreibt etwas. Und zum Nachdenken bringen sollte. Er sagt, ich fürchte aber, es könnte, was steht als nächstes? Es könnte? Ja? Okay. Genau. Es könnte womöglich, das ist die Idee, die dahinter kommt, ja? Wenn es möglich ist, womöglich, so wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List, auch eure was? Eure Gedanken oder eure Gesinnung verdorben und abgewandelt werden von der was? Einfalt. Jetzt, was ist Einfalt?
Einfachheit.
Hier ist ein wichtiges Prinzip, ihr Lieben. Wahrheit ist immer einfach. Irrtum ist komplex. Warum? Weil die Wahrheit jeden frei machen muss. Und wenn die Wahrheit eine intellektuelle Komplexität erreicht, die 30% der Menschen nicht mehr verstehen können, ist es mit Sicherheit nicht die Wahrheit. Denn Wahrheit macht jeden Menschen. Das heißt nicht, dass Wahrheit sehr tiefgründig sein kann, nicht wahr? Stimmt nicht falsch. Richtig. Aber wenn es so kompliziert ist und so unverständlich, dann dürft ihr sicher sein, dass es wohl nicht die Wahrheit ist. Das ist Einfachheit in Christus. Das Evangelium ist einfach. Unsere Botschaft ist einfach, oder? Man muss nicht lange studiert haben, weder Mathematik noch irgendwas anderes, um unsere Botschaft zu verstehen. Ist einfach. Sie erfordert schon Studium, nicht wahr? Sie fällt nicht vom Himmel. Aber jeder kann sie verstehen. Aber der Satan, eines seiner beliebten Ziele ist, den Menschen einzureden, dass es ja so einfach nicht sein kann. Und das kommt deine Stolz, wenn ich eine Theorie habe, die ein bisschen komplexer ist. Und da fallen viele Menschen, die glauben, sie haben eine besondere Wahrheit, die das einfache Volk nicht versteht oder der nicht versteht, weil er halt es irgendwie nicht begreift und es muss. Und er sagt, ich fürchte um euch, dass eure Gesinnung verdorben wird, weg von der Einfachheit. Und es heißt ja ganz deutlich, dass der Satan unsere Gedanken verführen möchte, unsere Gesinnung. Mit der gleichen List, mit der Eva auch verführt hat. Noch ein Vers. Das ist sicherlich sehr deutlich in Epheser 4 und dort Vers 14. Epheser 4 und dort Vers 14. Epheser 4, Vers 14, die Bibel sagt, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum was? Zum Irrtum verführen. Der Vers sagt, zum Irrtum wird man verführt durch was? Durch Schlauheit. Habt ihr es gesehen? Weg von der Einfachheit in Christus. Nun, hat die Bibel was gegen Intelligenz? Ganz sicher nicht, weil Gott hat unser Gehirn geschaffen. Ihr wisst, die allergrößten Prozentzahlen unseres Gehirns benutzen wir uns gar nicht. Gott könnte sich vorstellen, dass wir noch viel intelligenter werden. Aber was ist das, wovor uns der Paulus hier warnt, wenn ihr es mit eigenen Worten beschreiben würdet?
Dass wir uns nicht von jedem Wind hin und her treiben lassen, von jeder Lehre, die uns
vorgesetzt genau. wird. Genau. Könnt ihr euch das Bild vorstellen, dass da ein Wind von einer Seite bläht und dann fällt man in die Richtung, dann kommt ein anderer Wind, in die Richtung, nicht wahr? Dann jetzt in die Richtung und dann wird man vom Wind hin und her wie so ein Spielball, nicht wahr? So eine Feder. Da geht man zu dem und er sagt, hey, das ist die Wahrheit über die Bibel. Und dann gehst du zu dem und er sagt, nee, es ist ganz anders, genau das Gegenteil. Und dann ist das die Auslegung der Prophezeiung, aber der sagt genau das Gegenteil. Und manche Leute sind total verwirrt, weil sie 25 verschiedene Sachen gehört haben. Und durch dieses Durcheinander, Diabolos, nicht wahr, der Durcheinanderbringer, sagen viele dann, kann sowieso keiner verstehen, ich bleibe jetzt einfach bei dem Glauben, den ich mal gehabt habe, als Kind oder was auch immer, das ist mir einfach zu komplex. Jetzt, was ist das Mittel gegen die Verführung? Was würdet ihr sagen? Was ist das Mittel dagegen, dass wir nicht hin und her geworfen werden? Das heißt, damit wir nicht mehr. Wo muss ich dann also gucken? Wenn der Vers anfängt, damit wir nicht mehr hin und her geworfen werden, wo muss ich also hingucken, um die Lösung zu finden? Vorher. Vers 13, was steht da? Genau. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Was hilft uns vor dem betrügerischen Spiel der Menschen, vor den Winden der Lehre? Einheit des Glaubens. Und Einheit des Glaubens geschieht nicht dadurch, dass wir abstimmen und sagen, wer hat die Mehrheit, sondern Einheit des Glaubens kommt durch die Bibel. Die Erkenntnis des Herrn. Nicht wahr? Wenn ich Gott erkenne, wie er wirklich ist. Noch ein interessanter Vers. Wir kommen dann langsam zum Schluss. In 2. Timotheus 3, Vers 13. Zweite Timotheus 3, Vers 13, da heißt es, böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Hier ist ein wichtiges Prinzip. Man kann das Verführen und das Verführtwerden nicht voneinander trennen. Jeder, der verführt, ist letztendlich auch selbst verführt. Oder anders, wer sich verführen lässt, wird selbst zum Verführer. Welches ist das vielleicht berühmteste Beispiel? Eva, nicht wahr? Denn du kannst nicht eine Sache annehmen, ohne gleichzeitig ein Beispiel zu geben für andere. Das heißt, wer verführt wird, wird zum Verführer. Das ist ein ganz interessantes Prinzip. Und dann steht in dem Vers noch was. Was passiert mit dieser Verführung? Sie wird immer schlimmer. Es gibt quasi so ein Crescendo, ja, immer schlimmer. Das heißt, Was ist wohl mit den, also angenommen jetzt eine Generation, nicht wahr? Jemand ist seit 30 Jahren verführt, dann ist er nach 30 Jahren verführt sein ein besserer Verführer als am Anfang, richtig? Diesen Gedanken zurückgesponnen bedeutet, dass wer wohl der beste Verführer ist? Satan, weil er ist schon so lange Macht. Und je länger es macht, desto schlimmer wird es. Das bedeutet, am Ende der Zeit zu leben, bedeutet in einer Zeit zu leben, wo er diese Kunst bis zur Perfektion sozusagen beherrscht hat. Übrigens gibt es zu diesem Prinzip auch ein Gegenstück. Was ist das Gegenstück? Zu diesem Prinzip, das Verführtsein zum Verführer macht. Wenn ich befreit bin, kann ich selbst zum Befreier für andere werden. Ja? Wenn mir vergeben worden ist, kann ich anderen Vergebung angedeihen lassen. Wenn ich die Wahrheit erkannt werde, kann ich die Wahrheit weitergeben. Und dort gilt genau dasselbe Prinzip. Je länger ich es tue, desto mehr nimmt es zu. Je länger ich mich mit Gott beschäftige, desto intensiver wird meine Beziehung zu ihm. Desto genauer kenne ich seinen Charakter, desto präziser kann ich die Wahrheit artikulieren. Denn in Wirklichkeit ist dieses Prinzip hier vom Satan hier nur die Perversion vom Originalprinzip. Nur wer brennt, kann andere anzünden. Genau, das ist diese Idee. Deswegen müssen wir wissen, dass man sich niemals entscheiden kann, ein Missionar zu sein. Das ist unmöglich. Man kann sich nur entscheiden, für welche Seite. Du kannst immer, weil jeder von uns hat einen Einfluss und unser Einfluss hat immer Auswirkungen auf andere. Du kannst dich nicht entscheiden, keine Auswirkungen auf andere zu haben. Selbst wenn du in die Wüste gehst, wird es irgendjemand wissen, der es gemacht hat, und die Tatsache, dass du hingegangen bist, wird einen Einfluss haben auf irgendjemand anders. Der wird nämlich darüber nachdenken, warum geht er in die Wüste? Und dann wird er entweder zu oder gegen Gott, irgendwas wird passieren. Ja? Man kann nicht keinen Einfluss haben. Du musst dich also nicht entscheiden, Einfluss zu haben. Du musst dich nur entscheiden, für welchen? Für die immer mehr wachsende Verführung oder für die immer weiter sich weiter ausbreitende Reich Gottes?
Das ist interessant, da fällt mir aber auch gleich das Beispiel dazu ein. Ja. Es gibt ein Land, wo nirgendwo hingehört. Weißt du, jetzt fällt mir gerade das Wort.
Neutral.
Danke. Es gibt nichts Neutrales. Ja. Ja. Es gibt einfach auf dieser Welt.
Bis auf die Schweiz.
Du bist entweder Führer oder gegen Gott. Ja. Ja, okay. Es gibt kein Neutral, das gibt es einfach nicht.
Ja, ich weiß nicht mehr. Genau, das ist dieses Problem. Im großen Kampf in Offenbarung 12 gibt es nicht drei Parteien, sondern zwei. Michael und den Drachen. Hier gibt es nicht noch die dritte Zuschauertribüne, die immer sagen, na, jetzt warten wir mal ab, was passiert, und dann entscheiden wir uns. Es gibt nur zwei. Und beide haben ihre Engel, ihre Boten. Ja? Im übertragenen Sinne könnte man sagen, wir sind entweder Engel für ihn oder Engel für Michael. Ja? Engel für den Drachen, Engel für...
Aber wir sind auf jeden Fall Akteure.
Wir sind Akteure, nicht wahr? Die Tatsache, dass wir da sind, wir können nicht da sein. Und deswegen ist die einzige Entscheidung, die wir an diesem Thema fällen können, wenn auch der Satan die Welt verführt, das heißt den Erdkreis verführt. Wisst ihr, was die Bibel sagt über die Jünger Jesu? Sie haben den Erdkreis auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Sie haben den ganzen Erdkreis mit dem Evangelium geflutet. Und das können wir auch tun. Der Verführung die Wahrheit entgegensetzen. Und diese Flutwelle des Elends und der Falschheit durch eine starke Barriere der Wahrheit aufhalten.
Wir müssen selber die Wahrheit erkennen.
Ganz genau. Wollen wir noch gemeinsam beten? Und dann werden wir schließen. Als Ende zu niederzuknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für diese Gedanken, die wir austauschen konnten aus deinem Wort. Bitte hilf, dass wir sie richtig verstehen und dass wir weiter darüber nachdenken und sie in unserem Herzen bewegen. Bitte schenkt uns Weisheit, dass wir uns überlegen können, welchen Einfluss wir ausüben. Gib, dass wir uns selbst prüfen, ob wir einen guten oder einen schlechten Einfluss ausüben auf die Menschen um uns herum. Ob wir Verführer sind oder Führer hin zu Jesus. Und so bitten wir dich von ganzem Herzen, dass dein Heiliger Geist uns diese Liebe schenkt, die du verheißen hast, und dass das Werk des Evangeliums sich immer weiter ausbreiten kann. Hab Dank dafür, Jesus, von ganzem Herzen. Amen.